Und da dachte ich mir irgendwie so, also wir wissen, glaube ich, gar nicht, was wir hier haben. Wir wissen gar nicht, was für große Möglichkeiten wir haben, unsere Zukunft zu gestalten. Wir tun so, als wären wir super arm und schneiden uns irgendwie alles ab. Und so kann es nicht weitergehen. Und wir zerlegen uns hier gerade selbst und werfen so unterwegs aus Versehen die Demokratie irgendwie über Bord. Und ich finde es dann auch ein bisschen schockierend, ehrlicherweise, wenn Jens Spahn in der Talkshow sitzt und sagt, das kann der deutsche Staat halt nicht. Also das ist wirklich, da ist uns wieder nicht bewusst, wo wir hier eigentlich sind. Der deutsche Staat kann verdammt viel, wenn er will. Aber es kann einen schon ziemlich aufregen, wenn man sich anguckt, wie wir uns um die Zukunft kümmern und dass es zukünftig erhalten bleibt. Und so wie bei einem Unternehmen kann man schon auch die zukünftige Nachhaltigkeit der Finanzen ganz gut prognostizieren.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gen & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Philippa Siegel-Glöckner. Sie ist Finanzexpertin, ehemalige Mitarbeiterin der Weltbank und des Bundesfinanzministeriums und hat sich intensiv mit den Herausforderungen und Chancen der Finanzpolitik auseinandergesetzt. Nachdem sie lange Zeit in internationalen Institutionen gearbeitet hat, entschied sie sich, aktiv in die Politik zu gehen, um Finanzpolitik als gestaltendes Instrument für eine gerechtere und zukunftsfähige Gesellschaft zu nutzen. Ihr Ziel? Eine moderne, strategisch ausgerichtete Finanzpolitik, die nicht nur Haushaltsdisziplin wahrt, sondern auch in Bildung, Infrastruktur und die wirtschaftliche Zukunft investiert. Für diese Themen tritt sie nun für die SPD in München als Kandidatin für die Bundestagswahl an. Ich wollte von ihr wissen, warum Deutschland sich beim Thema Finanzen oft selbst im Weg steht, welche Reformen dringend nötig wären und wie wir Finanzpolitik so gestalten können, dass sie langfristig Wohlstand und Stabilität sichert. Wenn dir diese Episode von Gen & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Philippa, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in dieser wahnsinnig angespannten, heißen Wahlkampfphase 2,5, 3 Wochen kurz vor der Wahl treffen können, um über Politik, über Demokratie, über Finanzen und Geld zu sprechen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, Daniel.
Bevor wir gleich in die ganz schweren Themen reinspringen, du bist ja eigentlich so ein Finanzmensch. Also du warst bei der Weltbank, du warst im Bundesfinanzministerium, du hast dich ganz viel mit Geld beschäftigt, hast auch ein Buch dazu geschrieben, das letztes Jahr, glaube ich, rauskam. Wie kam denn der Moment zustande, an dem du gesagt hast, oh, ich gehe jetzt doch aktiv in die Politik rein, in quasi aktive Rolle und bewirb mich oder stell mich auf für den Bundestag?
Ja. Also das waren so zwei Schritte. Es gab einmal so diese Grundsatzentscheidung, die mich auch selbst sehr überrascht hat, weil ich eigentlich nie Politik machen wollte und auch gar nicht unbedingt dachte, dass ich nach Deutschland zurückkomme. Ich war ja lange im Ausland. Und 2015 war ich in Liberia in Westafrika. Sehr kleines Land, weitgehend vom Bürgerkrieg zerstört, ziemlich arm. Ich war damals dort im Finanzministerium auch viele Kredite aus Washington bekommen vom Internationalen Währungsfonds, um dieses Land wieder aufzubauen. Und das war unglaublich schwer. Du hast sehr begrenzten Kreditspielraum, hast ganz viele Dinge, die du machen musst. Die Bevölkerung, die natürlich ständig auf der Matte steht, weil sie sagt, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Und das während ich da gearbeitet habe, ist hier ziemlich viel passiert. Zum einen gab es ja damals schon dann diese sehr hohen Flüchtlingszahlen und zum anderen die zweite Griechenland-Krise, also die Schuldenkrise. Und was mich so überrascht hat, also man kriegt das aus der Ferne ja nochmal anders mit und auch nur viel fragmentarischer, aber du siehst, was hier alles passiert und dass es wirklich große Herausforderungen gibt. Und dann guckst du drauf, wie geantwortet wird. Und also zum Beispiel bei Griechenland. war ich echt irritiert, weil also die sollten dann auch Gelder von außen bekommen und so ein Programm vom Internationalen Währungsfonds, von dieser Troika aus Brüssel, die irgendwie sagt, was sie zu tun haben und wie sie mit ihrem Haushalt umgehen sollen. Und das hat man hier in Europa mit so ganz großer Freude denen so maximal hart reingedrückt und gesagt, so jetzt das oberste Sparen, das ist das Allerbeste. Und ich kannte diese Sparsituation von uns aus Liberia und aus dem internationalen Kontext. Und im internationalen Kontext, also da weiß jeder, dass das passieren muss, weil wir mit noch viel ärmeren Ländern zu tun haben. Aber man macht es viel bedachter. Und keiner ist stolz drauf, dass man eigentlich die Demokratie umgeht, weil große Organisationen aus Washington ansagen, für was man das Geld ausgeben darf. Und hier in Europa fanden es alle super, dass jetzt Leute von außen da reinkommen nach Griechenland und denen sagen, sie müssen maximal hart sparen und ansagen, was sie zu tun haben und ihre Häfen an die Chinesen verkaufen. Und das habe ich mir angesehen und irgendwie habe ich es gar nicht verstanden. Und dann ja hast du hier diese Herausforderung mit Flüchtlingen und dann siehst du, dass die Regierung Merkel in dem Jahr auch nichts Besseres zu tun hat, als maximal zu sparen. Und wenn du hohen Zuzug hast, dann kannst du da einfach mit Geld schon viel machen, wenn du gute Integration machst, wenn du auch irgendwie dafür sorgst, dass du vernünftige innere Sicherheit hast. Das macht halt echt einen Unterschied. Und da haben wir uns in diesen schwierigen Situationen in Europa so das Geld abgeklemmt und ins eigene Fleisch geschnitten und auch zukünftigen Wohlstand gefährdet. Und da dachte ich mir irgendwie so, also wir wissen, glaube ich, gar nicht, was wir hier haben. Wir wissen gar nicht, was für große Möglichkeiten wir haben, unsere Zukunft zu gestalten. Wir tun so, als wären wir super arm und schneiden uns irgendwie alles ab. Und so kann es nicht weitergehen. Und wir zerlegen uns hier gerade selbst und werfen so unterwegs aus Versehen die Demokratie irgendwie über Bord. Man hatte dann an Weihnachten zwei sehr verregnete Wochen zu Hause, das weiß ich noch ganz genau. Ich war auch irgendwie krank und saß auf dem Sofa. Und ich versuche immer, die Dinge konsequent zu Ende zu denken. Und habe mir gedacht, so jetzt, wenn du wirklich drüber nachdenkst, was du jetzt eigentlich tun solltest, dann eigentlich musst du jetzt nach Deutschland zurück. Und das Problem ist in der Politik. Eigentlich musst du in die Politik. Und dann war so, kennst du das, wenn du zu so einem Schluss kommst, den du nicht haben willst? Nee, das will ich aber nicht machen. Aber ja, hat sich dann manifestiert, habe meine Familie ziemlich viel angerufen, habe dann beschlossen, nach Deutschland zurückzugehen und mir mal anzugucken, wieso wir das so machen und ja, dann perspektivisch in die Politik zu gehen, um die Finanzpolitik zu verändern. Und von da an war es dann noch ein langer Weg, so im Kleinen, aber das war so die Grundsatzentscheidung, an die ich mich auch in den letzten Jahren ziemlich oft zurückerinnert habe, wenn es mal ein bisschen schwieriger geworden ist.
Also ich habe über die letzten Wochen viel mit Leuten diskutiert, die so in unserem Alter sind und die auch alle irgendwie nicht so ganz happy sind mit dem, was politisch gerade passiert, um es mal verharmlosend auszudrücken. Und wir haben auch viel über die Frage diskutiert, geht man in die Politik, geht man nicht in die Politik? Ich habe die Frage mir schon oft gestellt. Ich habe mich dann aus verschiedensten Gründen immer mal wieder dagegen entschieden. Ich glaube, einer der größten Gründe, warum ich mich momentan auch dagegen entscheide, ist, dass ich meine Klappe nicht halten kann. Also im Sinne von, du kommst ja dann in so ein Korsett, ist vielleicht ein böses Wort, aber du kommst in eine Partei hinein und dann musst du dich ja auch irgendwie der Parteitonalität anpassen und den Positionen der Partei anpassen. Wie findest du denn für dich da die richtige Balance zwischen dem Rahmen der Partei und deinen eigenen Ansichten?
Ja, ich habe in dem Fall Glück, weil sich jetzt in meinem Bereich der Finanzpolitik ziemlich viel verändert hat in den letzten Jahren in der SPD und die deswegen jetzt nicht sehr weit weg von dem liegen, was ich auch gut finde. Ich durfte da auch ein bisschen mitgestalten. Aber natürlich gibt es diese Konfliktlinien immer an der einen oder anderen Stelle. Niemand wird mit seinem eigenen Parteiprogramm 100% übereinstimmen und sowieso gibt es einfach oft Situationen, wo man der eigenen Partei keinen Liebesbrief schreiben möchte. Das wissen, glaube ich, alle, die da irgendwo beteiligt sind. Für mich ist es am Ende immer eine Abwägung gegenüber dem Ziel. Also wenn ich an jeder Stelle ausschere, weil ich sage, ich möchte jetzt unbedingt klar machen, dass das nicht meine Meinung ist, dann funktioniert es halt auch nicht mehr. Man braucht eine gewisse Kohärenz, damit dieses Parteiensystem in der Demokratie gut funktioniert. Aber auf der anderen Seite will ich natürlich auch aus dem guten Grund in die Politik gehen, um was zu verändern. Und wenn ich das verraten würde auf dem Weg, dann wäre das Ziel auch wieder nicht erreicht. Deswegen ist es eine ständige Abwägungsfrage. Meiner Ansicht nach ist das Wichtige, dass man das gegenüber diesem großen Ziel macht. Und ja, das ist oft schwierig, also so wie einiges in der Politik herausfordernd ist. Aber wenn man der fundamentalen Überzeugung ist, dass man das tun sollte, dann muss man schauen, wie man damit umgeht. Aber es ist kein Grund dagegen.
Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, Finanzen sind so ein bisschen dein Steckenpferd, dein Thema schon immer gewesen. Mal ganz plakativ gefragt, wie schlimm steht's denn eigentlich um unsere deutschen Finanzen?
Um die deutschen Finanzen steht es gar nicht schlimm. Um die Realwirtschaft steht es schlimm oder bedenklich. Also wir haben hier immer noch tolle Voraussetzungen, tolle Institutionen, innovative Unternehmen, sind ein sehr wohlhabendes Land. Aber es kann einen schon ziemlich aufregen, wenn man sich anguckt, wie wir uns um die Zukunft kümmern und dass es zukünftig erhalten bleibt. Und so wie bei einem Unternehmen kann man schon auch die zukünftige Nachhaltigkeit der Finanzen ganz gut prognostizieren. Also so wie für ein Unternehmen neue Produkte, ja, Innovationskraft, gute HR bestimmend ist, ist es in einem Staat eigentlich, wie gut wir unsere Kinder ausbilden und ob wir vernünftige Jobs haben, weil wir dann direkt die Einkommensteuereinnahmen davon ablesen können und die auf der anderen Seite die Ausgaben für Soziales. Und da sind wir momentan, finde ich, etwas zu entspannt. Also gerade mit viel Migration, mit vielen Kindern, die nicht zu Hause Deutsch sprechen. 55% der Münchner Grundschulkinder haben als Muttersprache nicht Deutsch. Müssen wir echt alles tun, um die gut ins Bildungssystem reinzubringen, zu schauen, dass sie einen guten Abschluss machen, weil es sonst mit den Finanzen später schwierig wird. Und da haben wir gerade die Augen ein bisschen vom Ball weggenommen und schauen viele andere nicht so relevante Faktoren an.
Ich habe vor einem Jahr ungefähr, da haben wir ja noch nicht ganz so viel über Wirtschaftskrise gesprochen, und habe immer wieder in Runden, wo wir zusammensaßen mit auch ein paar Unternehmern und Unternehmerinnen und so weiter, gesagt, irgendwie stecken wir gerade in meiner Wahrnehmung in der größten Wirtschaftskrise drin, die ich bisher in meinem Leben bewusst wahrgenommen habe. Und gleichzeitig redet aber keiner so richtig drüber, also vor einem Jahr. Und alle anderen, die ich bisher wahrgenommen habe, ob das jetzt 2008 war oder auch während der Pandemie, kam alles irgendwie mit so einem mehr oder weniger Big Bang. Also du konntest das eigentlich nicht übersehen, dass wir da jetzt in eine Krise reinlaufen und wir haben die Krise und dann war sie auch da. Und diese Krise, in der wir da gerade stecken, ist irgendwie so eine schleichende, die irgendwie aber einen viel größeren Impact, realen Impact hat oder zu haben scheint auf die Wirtschaft als viele der anderen zuvor. Wie beurteilst du das dann?
Ich schätze es genauso ein wie du. Ich glaube, dass wir Menschen mit diesen kurzfristigen Spitzenkrisen viel besser umgehen können. Dann gibt es auch so einen Moment von Zusammenhalt und Konzentration. Wir schauen jetzt, dass wir da irgendwie durchkommen. Und das kriegt man eben in der Finanzkrise ganz gut hin. Und bei Corona oder auch bei dem russischen Angriff, da war es ja erstaunlich. Also da zum Beispiel auch die Ampelregierung, die danach dann irgendwie nicht sich bei allem einigen konnte, hat sich da echt zu vielem geeinigt, was schwierig war, hat super viel hinbekommen. Und das liegt, glaube ich, so ein bisschen in der menschlichen Natur, dass wir mit diesen langsameren, anrollenden Krisen uns viel, viel schwerer tun. Das macht ja auch Klimaschutz so wahnsinnig schwierig. Und das ist eben auch meine Sorge bei der Finanzpolitik. Also wir kriegen es so bei Finanzmärkten und bei irgendwie, wenn was die Zentralbank macht, das kriegen wir immer ganz gut hin, weil das sind diese Spitzenkrisen. Also wenn der Finanzmarkt morgen zusammenklappt, das kriegen einfach alle mit und dann ist ein Problem, deswegen verhindern wir das. Aber bei der Finanzpolitik, also wenn wir einfach über Jahrzehnte zu wenig investieren, das merkst du nicht heute oder morgen, wie wenn ein Meteorit einschlägt. Aber du hast halt plötzlich eine Generation von Kindern, die irgendwie nicht vernünftig ausgebildet ist. Und das macht dir unglaublich Schwierigkeiten. Deswegen, glaube ich, braucht es da tatsächlich Leute in der Politik, die da wach sind, sicher auch in der Wirtschaft, die wach sind, die aufpassen und die da den Finger reinlegen, weil man es sonst halt nicht so dringlich spürt. Aber ich teile die Diagnose total. Wir sehen schon seit Ende 2018 einen Rückgang bei der Industrieproduktion und ich glaube, dass sich da schon dauerhaft gerade was verändert.
Jetzt wird ja gerade der Politik oft vorgeworfen, auch gerne der SPD vorgeworfen, dass es ein bisschen an Zuversicht und Optimismus auch in der Kommunikation fehlt, dass man nicht mal reingeht und sagt, wir brauchen jetzt irgendwie einen positiven Ruck durch Deutschland und klar, auch den muss man dann wieder mit Finanzen untermauern und mit Subventionen, Förderungen und Ausgaben, Investitionen untermauern. Aber ist das vielleicht auch wirklich was gefehlt hat die letzten Jahre, dass wir eben die auf der einen Seite die Investitionen, ja, aber auf der anderen Seite auch in der Kommunikation ein anderes Narrativ hätten wählen sollen?
Das gehört ja zusammen, weil also wann investieren Unternehmen und wann geben du und ich Geld aus, wenn wir Hoffnung und Zuversicht haben und dann ist wiederum Geld in der Wirtschaft und dann läuft's gut und dann ist es so ein schöner Kreislauf. Am Anfang der Ampel hat es meiner Ansicht nach gar nicht so schlecht funktioniert. Da war man sich ja einig darüber, dass man das so machen will. Christian Lindner, seine erste Pressekonferenz im Finanzministerium, fand ich sehr beeindruckend, hat sich dahingestellt, hat gesagt, wir müssen das jetzt machen, wir müssen für dieses Land investieren und so gehen wir jetzt voran. Und da hat es ganz gut geklappt. Und später war man sich halt auch fundamental nicht mehr einig über die Wirtschafts- und Finanzpolitik, die man machen will. Er hat gesagt, wir müssen jetzt ganz dringend sparen. Die anderen haben gesagt, wir müssen investieren. Dadurch kam auch eine unglaubliche Unsicherheit rein, weil am einen Tag ein Förderprogramm angekündigt, am nächsten Tag wieder eingestampft wurde. Damit kann ein Industrieunternehmen, das über 20 Jahre investiert, auch nicht so viel anfangen. Und wenn dieser fundamentale Konsens nicht da ist, dann ist es natürlich auch brutal schwer, eine konsequente Geschichte zu erzählen. Weil das ist so, wie wenn du versuchst, Werbung für ein Produkt zu machen, hast das Produkt nicht. Und das war, glaube ich, am Ende das Problem, dass es einfach wirklich fundamental unterschiedliche Ideen gab, wie wir denn gut vorankommen werden.
Wir sind ja in einer Zeit, in der es so wahnsinnig viele Krisenherde und Probleme auf einmal gibt. Wir haben das Thema Migration, wir haben das Thema Klima, wir haben Kriege. Wir haben ganz viele geopolitische Unsicherheiten. Wir haben einen neuen Präsidenten in den USA, der heute dies und morgen das macht und keiner mehr so richtig weiß, was als nächstes kommt. Kann man denn in dieser Zeit diese wahnsinnig vielen Unsicherheiten und dieser unfassbar vielen Faktoren überhaupt noch eine Politik machen, die man den Menschen sinnvoll erklären kann? Weil ich hatte immer das Gefühl, gerade bei der Ampel, wenn man sich die Bilanz mal anschaut, so wenig ist ja gar nicht umgesetzt worden. Aber die Leute haben es nicht mehr mitbekommen. Die Leute haben es teilweise auch nicht verstanden. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen an dieser wahnsinnigen Komplexität und der Vielzahl der Themen, die irgendwie zu bearbeiten sind.
Ja, aber ich glaube, es lag tatsächlich auch an der spezifischen Konstellation, weil wenn irgendwie jeder Minister rausgeht und eine andere Interpretation der Lage liefert, auch man bei Verhandlungsergebnissen schon jeder das Verhandlungsergebnis anders auslegt und es keine einheitliche Erklärung gibt und keine einheitliche Erklärung des Zustandes momentan, dann wird es irre schwer. Also ich glaube, die Ampel ist ein perfektes Beispiel, wieso disziplinierte Kommunikation in der Politik, auch wenn sie nervig ist, zum Beispiel für ein einzelnes Parteimitglied, einfach eine gewisse Notwendigkeit ist, weil sonst bei den Menschen nicht mehr irgendwie was Klares ankommt. Die Komplexität ist hoch, ja klar, aber ich glaube schon, dass am Ende muss es ja alles, also wenn es wirklich funktioniert, in einem kohärenten Wirtschaftsmodell zusammengebunden sein. Und da braucht es ein paar Kernvorstellungen, wie es aussieht, wenn es gut ist. Und daran ändert eigentlich diese Komplexität meiner Ansicht nach nichts. Ja, also für mich, und deswegen bin ich nicht nur Ökonomin, sondern auch Sozialdemokratin, ist dieses Thema Arbeit total wichtig, weil ich es für normativ richtig halte. Ich glaube, wenn alle irgendwie von ihrer eigenen Arbeit gut leben können, dann ist schon viel geschafft in der Gesellschaft, aber es funktioniert halt auch ökonomisch gut. Ja? Und dann kann ich erklären, mein Ziel für die Wirtschafts- und Finanzpolitik ist, dass jeder einen Job hat, von dem er leben kann. Und dann lassen sich daraus ganz viele Dinge ableiten. Wenn wir das mit Klimaschutz übereinkriegen, dann müssen wir unsere Wirtschaft dekarbonisieren. Wenn wir sehen, es ist geopolitisch unsicher, müssen wir schauen, dass wir mehr Konsum in Deutschland und in Europa hinbekommen, damit wir nicht auf die Autoexporte in die USA angewiesen sind. Also eigentlich kannst du schon so Fluchtpunkte kreieren, von denen du deinen Rest runterdeklinierst. Und dann ergibt sich, glaube ich, auch ein kohärentes Bild. Aber deswegen ist es so wichtig, sich über diesen Fluchtpunkt einig zu sein. Und wenn du das nicht bist, dann tust du dir wirklich schwer.
In diesen Zeiten sind ja gerade Sofortmaßnahmen immer sehr beliebt im Wahlkampf. Da haben wir gerade die Tage bei Merz gesehen. Trump war auch der Meinung, er muss erstmal diverse Dekrete am ersten Tag unterschreiben. Wenn du mal über Sofortmaßnahmen im Finanzsystem nachdenken würdest. Was sind denn Dinge, die wir eigentlich am besten direkt angehen sollten momentan?
Also eine Sache wird direkt angegangen werden. Kommt ein bisschen auf die Art an, was die kommt auf die Mehrheitskonstellation an, das ist eine Reform der Schuldenbremse, weil es einfach hin und vorne nicht aufgeht. Die letzte Bundesregierung ist am Ende am Haushalt zerbrochen. So, das ist aber kein Selbstzweck, sondern also wenn ich dann entscheiden könnte, was die Sofortprogramme sind, ich würde sofort eins machen für Integration, für Kitas und für Schulen. Jetzt in München können wir dann auch Wohnen dazu nehmen, aber das ist das, was dieses Land wirklich einfach unbedingt und sofort braucht, weil jede Generation, die nicht ausgebildet ist, die holst du nicht zurück. Also die fangen ja dann nicht mit 25 nochmal an, irgendwie sich in den Mathekurs reinzusetzen. Und deswegen würde ich das als allererstes machen, aber dafür brauchen wir einen Finanzrahmen, also in dem man tatsächlich investieren kann in produktive Ausgaben. Ja, und da sind wir so ziemlich stuck in the 2000s, wenn nicht 90s.
Was müssten wir denn mit dieser unliebsamen Schuldenbremse eigentlich machen, damit sie irgendwie funktionieren kann und Sinn macht?
Also momentan ist, was in der Schuldenbremse im Grundgesetz steht, einfach ziemlich zufällig. Da steht drin, dass wir uns um 0,35% des Bruttoinlandsprodukts jedes Jahr verschulden können. Und diese Zahl hat keinerlei wissenschaftliche Grundlage, sondern das ist tatsächlich einfach nur historisch begründbar. Einer hat mal den Wert gesagt, dann der andere der. Am Ende gab es eine Verhandlung zwischen Bund und den Ländern mit Horst Seehofer irgendwie in der Spitzenrolle. Und Horst Seehofer wollte keine Verschuldung haben, deswegen ist der Bund mit seinem Eröffnungsangebot aus den Verhandlungen wieder rausgegangen und dann stand plötzlich 0,35% im Grundgesetz. Hat einfach nichts mit nichts zu tun. Diese Zahl kann zufällig passen, sie kann auch vollkommen falsch sein. Am Ende sollte man ja immer schauen, was ist so die richtige Abwägung zwischen Zinszahlungen, die man zu leisten hat, und Wachstum, das man bekommt. Weil wenn ich Wachstum bekomme, dann werden die Zinsen leichter zu bezahlen. Und da sind die 0,35 halt einfach wie so ein Schuss ins Dunkle. Momentan können wir ziemlich sicher sagen, dass es falsch ist, weil die Zinsen niedrig sind, die Investitionsbedarf und Wachstumsrisiken hoch. Und deswegen, das würde ich ändern. Es wäre sehr schön, wenn wir als Ökonomen in der Lage wären, dem deutschen Staat irgendwie konkrete Zahlen zu geben und zu sagen, diese Zahl ist immer richtig. Das können wir aber nicht. Was wir sagen können, ist, es gibt gewisse Prinzipien, nach denen die Finanzpolitik sich orientiert, an denen sie sich orientieren sollte. Also zum Beispiel, dass die Finanzen nachhaltig sein sollten. Verschuldung für produktive Ausgaben ist glaube ich, eine gute Sache. Und dann musst du es kontextspezifisch machen. Deswegen würde ich ins Grundgesetz reinschreiben, dass jede Bundesregierung für sich selbst die Regel festlegen muss, also was nachhaltige Finanzen denn bedeuten. Die muss sie veröffentlichen und dann haben wir eine externe Institution, die überprüft, ob sie das eingehalten hat. Also was Ähnliches gibt es in anderen Ländern auch schon, weil so über die nächsten 4-5 Jahre kann man das ganz gut sagen, hat noch einen Vorteil. Momentan ist die Verantwortlichkeit für irgendwie gute Finanzpolitik fast so ein bisschen ausgelagert. Christian Lindner schreibt im Spiegel, die Schuldenbremse hat eine höhere Weisheit und ich mache gute Finanzpolitik, weil ich die Schuldenbremse einhalte. Das ist Quatsch. Also du musst mal in den Haushalt reinschauen, was du damit machst. Wenn die Bundesregierung sich selbst ihre Regel gibt, dann muss sie das inhaltlich begründen. Und dann haben wir Finanzpolitik wieder da, wo sie hingehört, nämlich im politischen Raum. Also deswegen würde ich die Schuldenbremse so umbauen, dass man ins Grundgesetz die Prinzipien schreibt und dann eine einfach gesetzliche Regel macht, um sie auszufüllen. Wir haben noch so eine kleine weitere Sache, die jetzt oft in der Diskussion vergessen wird. Wir haben ja noch europäische Schuldenregeln. Die geben uns sowieso einen ziemlich engen Rahmen vor. Also das wird auch noch ein Problem. Aber deswegen ist die Idee, dass wenn wir da jetzt was ändern, dann alle Tore offen stehen und vielleicht wird es morgen, kommt die Schuldenflut. Ist nicht sehr plausibel, weil uns diese europäischen Regeln da noch ganz schön eng an die Kandare nehmen, so dass wir wahrscheinlich die Verteidigungsinvestitionen ehrlicherweise nicht unterbringen werden und unter dem Rahmen.
Weil du gerade die EU ansprichst, wie viel Sinn macht es denn überhaupt, dass wir in dem Bereich dann nationale Regeln uns selbst auferlegen, wenn es ohnehin eigentlich europäische Regeln gibt?
Ja, ist eine gute Frage. Also damals war die Idee, also man hat ja 92 diese europäischen Schuldenregeln eingeführt und damit haben eigentlich so diese quantitativen Regeln bei uns erst angefangen. Und dann war die Idee, dass man die in nationales Recht übersetzt, um die EU-Regeln wirksamer zu machen. Also dass eigentlich die nationalen abgeleitet waren von den europäischen Regeln. Und das hat sich aber dann zunehmend entkoppelt. Also die Schuldenbremse kam auch mal aus europäischen Regeln raus, dann hat man aber die europäischen Regeln geändert und dann hatte man plötzlich zwei komplett parallele Regelsysteme tatsächlich letztes Jahr. Und da sieht man, glaube ich, die Schwierigkeit. Also ja, wahrscheinlich wäre es sinnvoll, das auf europäischer Ebene zu lösen. Herausforderung auf der europäischen Ebene ist allerdings, dass wir wirklich in Europa schon noch die Welt sehr, sehr unterschiedlich sehen. Also nicht nur, wo man politisch hin will, sondern tatsächlich haben wir also eine andere Einschätzung der Faktenlage. Also die meisten französischen Ökonomen sehen die Welt so, die Deutschen so. Das ist wirklich, als würde der eine sie kariert sehen und der andere rosa. Und da übereinzukommen, ist ziemlich herausfordernd. Aber es wäre eigentlich sehr gut, weil wir auch eine gemeinsame Währung haben. Und wie wir unser Geld ausgeben und wie wir mit unserer Währung umgehen, das muss eigentlich in einem entschieden werden, wenn es zu einer guten Politik führen soll.
Du hast gerade vorhin das Thema Bildung schon angesprochen. Ich habe mal vor ein paar Jahren ein Interview gehört mit Ulrich Wickert. Mhm. Da damals, da ging es dann auch um das Thema Bildung und er hat dann irgendwann gesagt, ja, du, ganz ehrlich, irgendwie vor 40 Jahren haben wir schon davon gesprochen, dass wir eine Bildungsrevolution brauchen und seitdem ist eigentlich nicht viel passiert. Warum tun wir uns denn so unfassbar schwer, dieses Thema mal sinnvoll anzugehen? Ist es, weil es uns erstmal akut nicht wehtut und die Folgen immer erst mittel- bis langfristig spürbar sind?
Das ist sicher ein Teil und Kinder haben am Ende nur eine begrenzte politische Stimme. Aber das andere ist auch die Geldfrage. Also deswegen arbeite ich an diesen Geldthemen und da finde ich wirklich Bildung das Allerfaszinierendste, weil alle wollen mehr Bildung und keiner macht's. Und das ist halt am Ende immer das Geld. Also die Bundesregierung hatte auch so dieses Startchancenprogramm geplant für Schulen mit besonders schwierigen Voraussetzungen, hoher Migrationsanteil, hohe Armutsquote, und da sollten 10 Milliarden reinkommen von der Bundesregierung. Ja, war das Geld am Ende knapp, dann hat man halt 1 Milliarde gemacht. Und das ist ein ziemlich gutes Beispiel. Und in meinem Buch habe ich mir das unter anderem angeguckt. Ja, wie könnte es denn tatsächlich funktionieren? Aber man muss halt wirklich die Finanzierungsfrage angehen und ernsthaft angehen und nicht einfach nur auf den föderalen Ebenen hin und her schieben. Das ist auch noch, glaube ich, so ein Problem. Der Bund sagt, ich bin eigentlich nicht zuständig. Die Länder sagen, ja, wir können nicht, und dann macht es halt keiner. Und erst wenn man, glaube ich, die Geldfrage beantwortet hat, kann man sagen, okay, es geht jetzt wirklich voran.
Gleichzeitig hätten wir ja innerhalb der EU auch gute Beispiele für Bildungssysteme, die gut funktionieren, wenn wir gerade mal Richtung Skandinavien und in die Nordics schauen. Da gibt es ja funktionierende Bildungssysteme, die auch irgendwie modern sind und den Ansprüchen gerecht werden. Können wir da nicht einfach mal jemanden hinschicken und mit einem Klemmbrett, also ich vereinfache jetzt sehr, aber...
Ich fand das so spannend, als ich mir das angeguckt hatte, weil ich bin wirklich keine Bildungsexpertin, das interessiert mich. Ich hatte mal überlegt, Lehrerin zu werden oder so ein 2-jähriges Programm zu machen, aber wirklich nicht die Expertin drin. Und in den ganzen vergleichenden Bildungsstudien sind ja eigentlich die Asiaten immer die gut abschneiden, aber das ist halt nicht so richtig vergleichbar. Einfach ein bisschen andere Idee von, wie irgendwie Großwerden gestaltet werden soll. Aber du sagst es, wir haben in Europa Beispiele, und ein Land, das super interessant ist, ist Estland. Estland ist nicht besonders wohlhabend im Vergleich zu uns, hat ziemlich Herausforderungen im Bildungssystem, weil große russischsprachige Minderheit, also haben schon mal wirklich das Sprachproblem irgendwie mit eingebacken, und haben ziemlich ähnliches Bildungssystem wie wir. Also eigentlich so eine Halbtagsschule, und ja, ist auch nicht üblich, dass die Kinder aufs Internat gehen, öffentliches Schulsystem. Und die sind aber sehr, sehr gut und haben Bildungsergebnisse, die wirklich nicht stark vom Hintergrund, vom Elternhaus abhängen. Und das habe ich mir ein bisschen angeschaut, was die machen. Das ist halt alles so, hat nichts mit Magie zu tun, sondern die machen halt irgendwie, wenn es Nachfrage gibt bei den Eltern, machen die einen Ganztag, und da ist auch eine vernünftige Hausaufgabenbetreuung drin. Die machen einmal im Jahr so ein Leistungsassessment, wo sie schauen, wie die Schüler mitkommen, und wenn nicht, dann kriegen sie Nachhilfe, und es kommt halt nicht auf den Geldbeutel der Eltern an, sondern wird von der Schule gestellt. Dann gibt's in zahlreichen Schulen gibt's ein Frühstück, sodass du schaust, dass die Kinder schon mal irgendwie vernünftig da sind und irgendwie was im Bauch haben. Und du hast eine sehr konsequente Vorschule, die tatsächlich einen Lehrplan hat. Das heißt, wenn die Kinder in die Schule kommen, dann können die wahrscheinlich schon mal die Sprache, haben auch vielleicht schon angefangen, ein bisschen lesen zu lernen. Also das wird einfach sehr viel ernster genommen. Und dann guckst du auch natürlich, wie ist es ausgestattet, also sowohl personell als auch Infrastruktur. Ja, wesentlich besser als bei uns, und die nehmen wesentlich mehr Geld in die Hand. Und wenn man sich so das anschaut, dann versteht man einfach nicht, wieso wir es hier nicht machen, weil das ist wirklich was, also wo wir auch die Ansätze schon haben, drauf aufbauen könnten. Nur, wir müssten halt gewillt sein, die entsprechenden Ressourcen aufzuwenden, was ich echt interessant finde. Ich spreche das Thema immer an, wenn ich auf Panels bin, und alle sagen, ja, ja, und ich sage, ja, wir brauchen aber mehr Geld. Und ohne wird es auch nicht gehen, weil wir müssen Personal bezahlen. Also entweder beschließen wir, Lehrer schlechter zu bezahlen, dann werden wir sie aber auch gar nicht haben. Oder wir geben mehr Geld dafür aus. Und dann sind die Leute schon kritisch. Und das ist vielleicht auch ein Grund, wieso es nicht so richtig vorangeht. Also solange wir uns darüber nicht einig sind, dass die Vorschul- und die Grundschulbildung unserer Kinder uns einfach ordentlich was wert ist, haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Arbeit vor uns.
Stichwort Migration. Ich habe irgendwann vergangenes Jahr, oder es ist sogar schon 2 Jahre her, ich könnte es jetzt gar nicht mehr ganz genau sagen, versucht Helmut Markwort auf die Frage festzunageln, ob wir denn eigentlich eher ein Migrationsproblem haben oder doch eher ein Integrationsproblem. Und er hat es dann so ein bisschen abgewiegelt, und seitdem bin ich mit der Frage immer wieder bei manchen Leuten gegen Wände gelaufen, weil ich glaube, und das wird ja jetzt irgendwie langsam, glaube ich, dann doch etwas sichtbarer, wir ja gar nicht zwingend das Problem haben, dass zu viele Leute ins Land kommen, sondern dass wir einfach der Abarbeitung der Fälle nicht mehr Herr werden. Also wir ein komplettes Behördenversagen haben, was Asylanträge angeht, auch dann Abschiebeverfahren angeht, auch den Vollzug von Maßnahmen gegen Straftäter angeht und so weiter und so fort. Und wir da einfach überhaupt nicht mehr der ganzen Sache Herr werden. Und ich habe einen sehr bezeichnenden, konkreten Fall gehabt. Jetzt vor 2 Wochen war mit einem guten Freund von mir Mittagessen nach langer Zeit mal wieder und der ist eigentlich Schweizer und lebt aber seit 10 Jahren in Deutschland, hat einen guten Job, ist gut integriert, alles wunderbar, spricht die Sprache, also alles kein Thema und hatte sich jetzt gedacht, naja gut, dann vielleicht hole ich mir jetzt doch mal die deutsche Staatsbürgerschaft, hat seinen Antrag abgeschickt und dann kam wohl eine Rückmeldung, ja, also er kann mit einer Bearbeitung in etwa 1,5 Jahren rechnen. Und für mich war das so bezeichnend, weil wenn es bei so einfachen Fällen schon so lange dauert, also wir gar keine Klassifizierung von Fällen machen, also dass wir nicht mal sagen, gut, der ist ja glasklar, warum sollte der die Staatsbürgerschaft an dem Fall nicht bekommen? Aber auch bei Asylanträgen und so weiter, das ist ja quer durch die Bank, wo man ganz viel auch mal digitalisieren könnte, wo man vielleicht sogar, böses Wort, KI einsetzen könnte, um so eine Vorsortierung machen zu können und so weiter und so fort. Wie kommen wir denn da fernab von irgendwelchen dämlichen Forderungen zu Grenzschließungen, die sowieso nicht funktionieren können, hin zu echten Maßnahmen, die die Behörden in die Lage versetzen, dem Zustrom Herr zu werden, den wir langfristig sowieso nicht verringern können.
Ja, ich glaube schon, dass man da ein bisschen was tun kann. Also du hast es natürlich nicht absolut und mit oder die Mufti oder dem Zauberstab unter Kontrolle. Also es ist eine falsche Vorstellung, aber du kannst natürlich schon versuchen, Abkommen zu schließen etc. Und das muss man sicher auch tun. Also das ist alles ein hässliches Geschäft, wo richtig und falsch auch irgendwann schwer zu unterscheiden sind. Aber zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren, also dass die Belastung für die Kommunen hoch war, auch einfach noch aufgrund der Sondersituation des russischen Angriffskriegs, das ist schon klar. Aber grundsätzlich bin ich absolut dabei, dass es vor allem darum geht, dass wir jetzt auch den gesetzlichen Rahmen, der ja auch so viel enger gezurrt wurde im letzten Jahr, so viel strenger gemacht wurde, so viel nachgeschärft wurde bei Gesetzen, dass das mal umgesetzt wird, anstatt dass wir immer weitere Dinge fordern, die man aber in der Praxis gar nicht hinbekommt. Und wenn du hörst, dass in Solingen irgendwie einmal am Nachmittag an der Tür geklingelt wurde und da war der Typ nicht da, dann fasst du dir schon an den Kopf. Und diese Dinge müsste man jetzt mal machen. Du hattest Digitalisierung angesprochen. Digitalisierung von Ausländerbehörden ist ein Riesending. Da war meiner Ansicht nach, waren eigentlich Bund und Länder auf ganz guten Weg im letzten Jahr, weil man eben die Gesetze gemacht hat, die dann auch, von denen sie gesagt haben, die brauchen sie, damit sie dann umsetzen können. Und eigentlich sollte man jetzt in dieser Umsetzungsphase sein und schauen, wie man die Dinge besser hinbekommt. Passiert ja jetzt auch einiges. Und deswegen fand ich jetzt auch all das, was passiert ist, abgesehen von noch ganz anderen Gründen, so dramatisch, weil es uns auf einen vollkommen falschen Weg wieder gesetzt hat, anstatt dass wir konsequent daran arbeiten, Recht und Ordnung so durchzusetzen, wie der Rahmen es eigentlich erforderlich, wie der Rahmen das ermöglicht, versucht man Dinge durchzudrücken, die nicht wirklich im Grundgesetz vereinbar sind, nicht europarechtskonform sind, auch nicht wahrscheinlich unseren Werten entsprechen, wenn wir einmal klar drüber nachdenken. Und ich finde es dann auch ein bisschen schockierend, ehrlicherweise, wenn Jens Spahn in der Talkshow sitzt und sagt, das kann der deutsche Staat halt nicht. Also das ist wirklich, da ist uns wieder nicht bewusst, wo wir hier eigentlich sind. Der deutsche Staat kann verdammt viel, wenn er will. Nur wenn wir mit 3 angezogenen Handbremsen fahren, weil wir uns mit der Bürokratie selbst ein Bein stellen, weil wir Digitalisierung irgendwie so, ja, aber nicht, wenn es kompliziert wird oder jeder sein eigenes Empire da haben will, machen. Wenn wir beim Geld sagen, ja, wenn gerade was übrig ist, dann schon, aber sonst auch wieder nicht. Und uns nicht so ganz sicher sind über das Ziel. Also oft ist es ja auch einfach, dass man mal ein politisches Ziel vorgeben muss. Dann wird es natürlich schwierig. Also da finde ich ganz spannend den Vergleich zwischen England und Deutschland. Ich war lange weg, bin nach Deutschland zurückgekommen und habe gemerkt, hier wird Politik vor allem über Gesetze gemacht. Also wenn das nicht passt, machen wir ein neues Gesetz. In England, auch durch die Regierung von Tony Blair, hat man dieses Performance Management sehr stark eingeführt. Hat auch echt seine Probleme, muss man sagen, in der Politik. Aber bei manchen Sachen ist es gut. Gerade wenn es um so Abläufe geht. Dann sagt man, okay, wir wollen jetzt schauen, dass dieser Prozess landesweit in dieser Zeit abgewickelt wird und jede lokale Einheit kriegt ihre Zielvorgabe und da schauen alle da drauf. Wenn ich dann die ausführende Kraft bin, habe ich einen ganz anderen Anreiz, auch da hinterher zu gehen und dann treffe ich vielleicht auch mal eine risikoreichere Entscheidung, weil ich weiß, mein Chef steht im Zweifel hinter mir, weil es jetzt einfach darum geht, das zu erreichen. Und ich glaube, da machen wir zu wenig. Und dann schauen wir eben zu wenig, was wir eigentlich an Ressourcen brauchen, um auch da hinzukommen. Also das wäre schön, wenn wir jetzt mal ein bisschen diese abgedriftete Debatte wieder dahin bekämen, wie wir eigentlich das alles durchgesetzt kriegen.
Das Thema Kommunikation hatten wir gerade schon. Wir merken ja, dass die Kommunikation immer angespannter wird. Wir haben auch Parteien wie eine AfD, die grundsätzlich auf jede Frage erstmal mit einem großen Bogen um irgendein anderes Thema antworten, statt auf die Frage einzugehen. Das ist ja irgendwie auch irgendwann mal eine sehr durchschaubare Strategie. Aber generell werden auch die Angriffe von einer Partei auf die andere immer unsachlicher und immer persönlicher teilweise auch, wenn man sich auch mal Markus Söder und die Grünen anschaut oder ganz viele andere Beispiele auch. Wie kommen wir denn da irgendwann mal wieder hin, zurück, weg von Populismus und teilweise auch wirklich Hass hin zu einer sachlichen Debatte zu Themen, weil irgendwie halten wir uns so damit auf, wie andere sich irgendwie geben und wem sie was vorwerfen und wir verlieren total die Kontrolle darüber, dass wir eigentlich ja um Themen streiten oder debattieren sollten.
Also ja, wobei natürlich die Frage immer ist, wie sehr geht es am Ende tatsächlich um Themen? Also ich bin jemand, der gerne Sachbücher oder vor allem Sachbücher liest und, glaube ich, so der thematischen, technischen Debatte sehr offen ist, sich da wohlfühlt. Trotzdem, wenn ich abends müde bin, lese ich eher Gossip, als jetzt nochmal schnell irgendwie ein kleines Papier zu, ich weiß nicht, Unternehmensbesteuerung. Also so sind wir Menschen halt auch gestrickt. Wir denken in Geschichten. Und deswegen gibt es, glaube ich, nur eine Antwort, und das ist, eine starke Geschichte zu erzählen, die so eine Bindungskraft hat, dass du die Leute wegnimmst von dieser ganzen ziemlich schrecklichen Debatte und das aufeinander einhauen. Gibt vielleicht noch ein zweites Element. Menschen sind ja nicht grundsätzlich, oder die meisten Menschen sind ja nicht grundsätzlich böse oder schlecht, wollen dem anderen was Böses. Ich glaube, wenn das aus ihnen besonders stark rauskommt und man so auf den anderen einhaut und das alles so hässlich wird, das hat schon auch einen Grund, dass man sich irgendwie in die Ecke gedrängt fühlt. Also entweder, weil es tatsächlich gerade materiell schwierig ist, dann schaut man besonders beim anderen, oder weil man keine Hoffnung hat, dass es in der Zukunft besser wird, dann kommen diese ganzen nicht so guten Seiten der menschlichen Natur raus. Und deswegen, glaube ich, muss man halt versuchen, tatsächlich auch realpolitisch materiell was zu tun. Also wenn es einfach für alle ein bisschen besser läuft und nicht so viele Leute Sorgen haben, wie es morgen gut geht, dann glaube ich, sind wir schon mal entspannter, wenn wir in die Diskussion reingehen. Und wenn es dann auch noch eine positive Geschichte gibt, an der man sich festhalten kann, ist es viel schwieriger abzudriften in alle möglichen anderen Richtungen.
Was aber ja die letzten Jahre und auch die jüngsten Erfahrungen mit der AfD gezeigt haben, ist, dass wir mit den echten Lösungen, den demokratischen Lösungen, den manchmal auch komplexeren Lösungen gegen diese politischen, diese populistischen Vereinfachungen manchmal gar nicht mehr ankommen, weil die Leute hören nur, Windräder müssen eingerissen werden, super, mag ich eh nicht, sind doof und irgendwie klappt es ja mit der Energie sowieso nicht, habe ich gelernt irgendwie. Also wird schon stimmen, was die Weidel da sagt. Aber das dann wiederum zu erklären und zu sagen, die komplexe Antwort darauf zu geben und zu sagen, nee, wir sind eigentlich auf gar keinem so schlechten Weg mal grundsätzlich, das dauert erst einmal länger und da hört ja auch dann keiner mehr zu.
Ja, die Antwort oder das, was die Menschen wahrnehmen, muss schon simpler sein. Also das muss am Endeffekt, muss sich das, glaube ich, am Ende des Monats auf deinem Kontostand abbilden oder auf deinem zukünftigen Kontostand, über den du im Kopf nachdenkst. Und darüber, wie der Staat und öffentliche Infrastruktur funktioniert. Das sind so die, glaube ich, zwei entscheidenden. Und bei der Dekarbonisierung haben wir echt einen Trick verpasst, jetzt gerade so in den letzten 2-3 Jahren, was eigentlich hätte passieren müssen, dass dieses ganze Land werkelt und umbaut. Ja, dass an jeder Stelle was passiert, dass die Wirtschaft echt auf voller Wumme läuft, einfach weil wir so viel zu tun haben. Und wenn alle zusammen an diesem Zukunftsprojekt arbeiten würden, dann wäre, glaube ich, eine ganz andere Stimmung. Dann würde es tatsächlich auch wirtschaftlich besser laufen. Also wir bräuchten eigentlich tierisch Wachstum jetzt, weil wir diese ganzen Dinge zusätzlich tun müssen. Und das ist aber ja nicht die Wahrnehmung, sondern momentan ist sogar der Arbeitsmarkt eher schwach. Also für junge Menschen in den Arbeitsmarkt reinzukommen oder Leute, deren Jobs jetzt abgebaut werden, weil es eben Strukturveränderungen gibt, tun sich gar nicht leicht. Also deswegen hast du diese massive Unsicherheit. Und die dürfte eigentlich nicht da sein, wenn alle mit aller Kraft an diesem Zukunftsprojekt arbeiten. Da muss aber tatsächlich der Staat als koordinierende Kraft, nicht unbedingt ausführend in allen Bereichen, aber als koordinierende Kraft, die sagt, hey, wir laufen mit der Wirtschaft dahin, muss da ganz klar vorangehen und auch ein paar Voraussetzungen schaffen. Und das ist eben nicht mehr so richtig gelungen, ja, nachdem es dieses Haushaltsurteil gab und die Bundesregierung sich nicht mehr so richtig einig war, wie es eigentlich mit der Politik weiterläuft.
Hat uns da vielleicht auch so ein bisschen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung die Pandemie ausgebremst? Weil ich kann mich noch erinnern, vor der Pandemie, war Fridays for Future ein Riesenthema. Das Thema Klimawandel war super präsent in der Wahrnehmung bei allen. Jedem war irgendwie klar, also selbst den größten Skeptikern vielleicht nicht, aber selbst den Skeptikern war klar, da muss irgendwas passieren und da verändert sich was gerade. Mhm. Und dann kam die Pandemie und wir waren alle mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Und dieses Thema hat irgendwie danach nie wieder so richtig Fahrt aufgenommen.
Ja, was wirklich, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung war und ist der Anstieg der Energiepreise, der jetzt indirekt schon wahrscheinlich auch was mit Klimaschutz zu tun hatte, aber in einer ganz anderen Art und Weise, als die Menschen hier denken. Also im Anstieg der Gaspreise sagt man unter anderem getrieben dadurch, dass die Chinesen sehr starken Push gemacht haben, dass die Menschen Gasöfen anstatt Kohleöfen nehmen, weil es besser fürs Klima ist. So, und dann kriegen wir höhere Gaspreise. Und dann kam natürlich nochmal der ganz, ganz große Schock durch den russischen Angriffskrieg. Ich glaube, diese geopolitischen Faktoren, erstens sind die immer weit weg, super schwer, die Erklärungen zu sehen. Zweitens sind sie sau unangenehm, weil wir sie nicht unter Kontrolle haben. Und dann ist natürlich ein einfacher Sündenbock wie das hässliche Windrad, das ich sowieso blöd finde, ein gefundenes Fressen. Und das, glaube ich, dass das zusammengekommen ist, war wirklich schwer. Trotzdem frage ich mich, ob das nicht hätte besser laufen können, wenn wir uns alle einig gewesen wären, uns eine konsequente Erzählung gegeben hätte, weil es ja eigentlich in dieser geopolitischen Lage absolut sinnvoll ist, in Erneuerbare zu investieren. Ich frage mich, wieso es auf der europäischen Ebene nicht einen starken Push gibt in Richtung einer europäischen Energieunion, also eigentlich so dem Erneuerungsprojekt der EU, wo wir sagen, wir machen das jetzt richtig zusammen, also wir bauen das Energiesystem, das Erneuerbare in Europa optimal zusammen aus, nicht jeder so für sich, weil es dann einfach viel günstiger und zuverlässiger wird und wir damit eigentlich unsere wirtschaftliche Position der Welt total verändern können. Früher waren wir abhängig vom Öl, super unangenehm. Jede große Wirtschaftskrise kam eigentlich aus dem Ölpreisschock raus, da konnten wir nichts machen, konnten nur sagen, okay, we take it und jetzt schauen wir, wie wir klarkommen. Wenn wir ein erneuerbares Energiesystem haben, das in Europa produziert, dann sind wir plötzlich Herr über unseren eigenen Ölpreis, den Strompreis, der wahrscheinlich sogar noch wichtiger wird als der Ölpreis, weil mehr Energie aus dem Strom kommt. Also das wäre ein grandioses Projekt, das man zusammen anpacken könnte und wo man die ganze Geschichte auch echt positiv drehen könnte. Ja, aber das musst du halt echt mit viel Wumms und Wille tun. Und diese Kraft hat in den letzten Jahren dann wahrscheinlich auch aufgrund der vielen anderen Krisen keiner so richtig aufgebracht.
Weil du gerade Europa nochmal angesprochen hast, zum Abschluss nochmal das Thema Europa. Wie werden wir denn grundsätzlich endlich mal europäischer? Also die Idee von Europa oder eine funktionierende Europäische Union wird ja früher oder später nur dann wirklich fliegen, wenn wir es hinbekommen, auch diese Synergien besser zu nutzen. Du hast das Energiesystem gerade angesprochen, das Gleiche kannst du aber auch zum Thema Verteidigung sagen. Bildung ist sicherlich auch ein Punkt, den man breiter und europäischer denken kann, als man es heute macht. In ganz, ganz vielen Bereichen müssten wir da eigentlich viel europäischer denken und besser zusammenarbeiten. Und irgendwie scheint uns das nicht zu gelingen.
Ja, und meine Befürchtung ist, dass es noch viel schwieriger wird jetzt mit Donald Trump, weil er ganz genau weiß, wie da die Nationalstaaten auseinanderklamüsert und jedem das eine Angebot macht. Also man hat so die schöne Vorstellung, wir könnten dann näher zusammenrücken und dann sind wir geschlossene Front. Ich glaube, es ist sehr, sehr große Gefahr, dass wir da große Fliehkräfte haben. Aber wie könnte man das hinkriegen? Ich meine, das sind so spekulative Fragen über die Zukunft, aber meine Überzeugung ist, dass die Geschichte von Menschen gemacht wird. Ich glaube, dass wir am Ende starke Führungspersönlichkeiten in der Politik brauchen in zentralen Ländern, die sich zusammentun. Also im Endeffekt gab es mal so einen Moment mit Macron, Draghi und Scholz, wo ich dachte, so wenn die drei jetzt sagen, Leute, hört mal zu, es ist ja jetzt echt gerade irgendwie große Weltkrise, die tektonischen Platten verschieben sich, wir kriegen das nur hin, wenn wir jetzt tatsächlich als ein geschlossenes und auch politisches Europa agieren und deswegen müssen wir drei jetzt so ein bisschen die europäische Regierung unter uns aufteilen und mal hier gemeinsam machen, dass man das hätte hinkriegen können. Also ist natürlich jetzt auch sehr, sehr groß gesprungen, aber ich glaube, man kriegt das nicht über, wir bauen noch eine technokratische Institution übereinander auf, weil du nie handlungsfähig wirst. Du brauchst wirklich den politischen Willen und dazu müssen politische Entscheidungsträger gewillt sein, ein bisschen was aufzugeben für the greater good eines vereinten Europas. Und wenn auch die europäische Einigung vorher wäre und die EU wäre nicht ohne Helmut Kohl zustande gekommen in der Art. Und ja, ich glaube, was Ähnliches brauchst du jetzt schon wieder. Also Menschen, die das einfach als das große Projekt verstehen, für das es auch sich lohnt, in der kurzen Frist was aufzugeben und die das den Menschen auch gut erklären können.
Dann hoffe ich sehr, dass wir davon mehr sehen und weniger von Ideen, die Europa eher kaputt machen, wie wir es ja die letzten Tage auch hatten. Insofern, ich danke dir sehr für deine Zeit, wünsche dir alles Gute für die Wahl, bin gespannt, was rauskommt. Und ja, dann können wir das Gespräch ja in einem Jahr wiederholen und mal gucken, wo wir dann alle politisch stehen.
Wo wir dann stehen. Ja, vielen Dank dir, das hat viel Spaß gemacht.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.